Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 208. Die Podcast-Bande ist zurück aus der Winterpause. Ja, heute in etwas dezimierter Runde. Frau Alex hängt irgendwo auf der Autobahn. Marvin hat noch Arbeit vor sich, deswegen heute außer mir nur dabei der Marvin. Der Basti, so rum.
Gute.
Und der Dennis.
Ja, servus, hallo.
Genau, und ich leide unter maximaler Verwirrung. So, was haben wir hinter uns? Ein Wintertrainingslager mit grandiosen Testspielen, wo wir sehen konnten, wie die Mannschaft uns mit Offensivfußball aus dieser Abstiegsposition bringen will. Klammer auf, nicht Klammer zu.
Ja, ja. Du sprichst jetzt das Dortmund-Spiel an,
oder? Genau, das war das, wo ich hin wollte.
Okay, nee, weil ich hatte jetzt auch, das letzte Spiel, was ich im Kopf habe, war Braunschweig, da haben die ja, glaube ich, noch 3-3 gespielt, oder?
Also, ja, genau. Ganz ehrlich, erstens, irgendein geheimes Spiel, ja, wo du einen Kracher erwartest, und dann spielst du in einem Testspiel gegen Eintracht Braunschweig, Zweitligist, der zweimal in Führung geht und du am Ende mit einem glücklichen 3-3 vom Platz gehst.
Ja, ich habe es zum Glück nicht gesehen gehabt.
Ich habe auch davon. Ich habe nur gehört, dass Fabian einen Doppelpack gemacht hat. Also.
Ja, genau. Und Gasinovic hat, glaube ich.
Ja. Also. Ich glaube, das war das einzig Spannende, was aus diesem ominösen Test-Superspiel rausgefallen ist. Dass, zumindest schreibt es die Presse so, von daher würde ich das jetzt auch erstmal so zitieren wollen: Fee Aigner angezählt hat und Gasinovic sich wohl auf der rechten Außenbahn da ganz gut gemacht hat.
So habe ich es auch vernommen, ja.
Das war keine Ahnung. Ich weiß, liebe Hörer, es hat einen Bart, aber ich kann irgendwie Fee auch nicht mehr ernst nehmen langsam. Also, was soll das? Also, was soll dieses, ich habe nach dem Dortmund-Spiel hat es mich schon genervt, da ist er irgendwie, da hat er wieder dünnhäutig reagiert, von wegen, dass ihm zu viel Bohai um so ein Testspiel gemacht wurde. Ja. Da wurde doch gar kein Bohai gemacht. Ich frage mich, was der macht. Ich frage mich tatsächlich, ich habe mich letztes Mal echt gefragt, ob der wirklich sich zu Hause hinsetzt und sich tatsächlich bei Facebook alle Kommentare durchliest. Also dann könnte ich vielleicht seine Dünnhäutigkeit verstehen, weil da steht echt viel Bullshit. Aber ich weiß nicht, er wirkt auf mich ziemlich dünnhäutig in letzter Zeit. Und auch, dass er jetzt Aigner anzählt, was es ist jetzt quasi der neue Fee. Seit seiner Wutrede geht jetzt auf Distanz und will vorher schon irgendwie die Spieler anzählen, bevor er es irgendwie wie nach dem Auerspiel erklären muss. Oder was ist jetzt, was denkt ihr, was ist das jetzt sein neues Ding oder was?
Ja, anzählen finde ich natürlich überhaupt nicht gut. Auch nee, also muss ich auch sagen, ich denke, Aigner braucht eher Zuspruch und gerade auch nach dem Tor im letzten Spiel habe ich noch gedacht, na, das Form Kurve steigt und auch vorher war ja medial doch so ein bisschen zu vernehmen, scheint so ein bisschen wieder an alte Form ranzukommen, die Schnelligkeit ist wieder da. Deshalb habe ich noch gedacht, huch, na, was sind das jetzt für komische Worte? Mir gefällt natürlich, dass ein Gasinovic ein Ersatzmann auf dieser Position darstellen kann, offensichtlich, und eventuell auch ein Aigner, wenn er weiterhin doch die Formstärke dann nicht so zurückgewinnt, wie wir es hoffen, auch da gerne mal eingewechselt werden kann und auch, wenn er sich natürlich durchsetzt, auch von Beginn an spielen darf. Aber ich verstehe schon, was du meinst, diese, ja, jetzt wieder sagen, ich weiß auch nicht, ob das wieder medial sehr aufgebauscht war natürlich. Ich habe das Interview, das Originalinterview nicht gelesen und auch nicht gesehen. Aber so was jetzt auch insbesondere ihr jetzt auch ja schon gesagt habt, es wirkt so wieder so, ja, jetzt mache ich hier einen runter und jetzt habe ich wieder einen Übeltäter und die machen wieder nichts. Und ja, es hat wieder so ein bisschen den Anschein, Fee sucht jetzt schon die Optionen, die er ziehen kann und sagen kann, ich habe es euch gleich gesagt, dass das scheiße war hier. Und ja, muss man ja mal gucken, ob das wie das jetzt weitergeht.
Beim Rechtsverteidiger hat er das ähnlich schon wieder eingeleitet. Also wir haben ja im letzten Podcast, wo wir gemacht haben, diesen Zwischenpodcast, hieß es ja von wegen, wir setzen auf Chandler, wo wir uns alle gewundert haben. Und Armin Fee ist jetzt irgendwie nach jetzt über einem halben Jahr eingefallen, dass Chandler taktische Defizite hat. Das hat er dann, auch schon wieder jetzt rausgehauen. Genau was du gesagt hast, ich habe genau den gleichen Gedanken gehabt. Schon mal vorher die Ausreden parat legen, falls was passiert, keine Ahnung. Das finde ich ein bisschen irgendwie, finde ich auch der Mannschaft gegenüber ein bisschen blöd, weil man kann es ja dann abwarten, ob Chandler dann diese taktischen Defizite, die hat er ja mit Sicherheit nicht sich in der Winterpause angeeignet, diese Defizite, und deswegen sagen wir es ja die ganze Zeit. Und ich denke schon, wenn Hübner hat gesagt, wir haben kein Geld. Und Fee hat gesagt, Chandler kann das, wir setzen auf ihn. Dann ist es genau, was du eben bei Aigner gesagt hast, dann spreche ihm doch gut zu, selbst wenn er taktische Defizite hat, aber zähle ihn doch nicht an. Also ich denke, das Letzte, was diese Mannschaft jetzt braucht, ist irgendwie das Armin Fee da
Verunsicherung.
So Verunsicherung, sondern weiß ich, also wir hatten ja selber, obwohl wir die ganze Hinrunde ein bisschen skeptisch waren, haben wir ja selber letztes Mal gesagt, gut, dann lass uns trotzdem es positiv angehen, wir geben den Neuzugängen eine Chance. Mhm. Wenn wir das können, dann will ich das vom Trainer auch. Also man kann ja, keine Ahnung, wir werden wahrscheinlich nach dem dritten Rückrundenspieltag auch wieder in den alten Modus verfallen, weil alles scheiße gelaufen ist. Aber das kann man doch vorher nicht schon machen. Also dann brauche ich auch nicht mehr zum Fußball gehen. Also dann brauche ich wirklich nicht mehr zum Fußball gehen, wenn ich meinen Optimismus verliere, weil, keine Ahnung. Ich fand es ziemlich merkwürdig, seine Außendarstellung, finde ich, hat sich ein bisschen verändert vom Gute-Laune-Onkel zum Grandler, wobei ich sage, ich kaufe ihm diese Rolle auch irgendwie gar nicht ab. Also er wirkt auf mich noch weniger authentisch als so schon. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was die Rückrunde für uns bereithält, sag ich mal.
Ja, gut, ich meine, wenn er jetzt schon anfängt, sich quasi Ausreden für nach dem Spiel zurechtzulegen, dann kannst du ja auch ungefähr davon ausgehen, mit was er an für den kommenden Sonntag rechnet jetzt erstmal.
Ja, gerade, ja gut, geht dann, aber da kommt natürlich wieder das Argument Wolfsburg, teure Spieler und ja, das übliche Kram kommt ja dann, der Bruchhagen wird dann auch nochmal seine 5 Cent in den Ring schmeißen von wegen VW und dies und das, was ja auch alles stimmt, aber nichtsdestotrotz hat, glaube ich, Hannover sogar in Wolfsburg gewonnen und wir haben da auch nicht so schlecht ausgesehen, also Wolfsburg hat mit Sicherheit nicht die Sterne vom Himmel gespielt in der Hinrunde und ich denke, ja, das wird ein offenes Spiel. Also ich habe so ein 50-50-Spiel im Kopf. Ich bin ein bisschen euphorisch, Rückrunde geht wieder los, ich habe wieder Bock auf Fußball. Es wird wahrscheinlich minus 10 Grad sein, was für uns Zuschauer jetzt mit Sicherheit nicht so angenehm ist. Gerade wieder gegen Wolfsburg, da gab es ja schon mal so ein Spiel bei minus 15 Grad. Und ich habe irgendwie das Gefühl, das wird ein interessantes Spiel von dem Punkt auch aus, dass ich denke, dass wir... Beide Mannschaften haben keine Killer in der Mannschaft, habe ich ja oft schon angesprochen. Und diese Temperaturen werden vielleicht dafür sorgen, dass beide Mannschaften irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, ich kann es schwer beschreiben, aber so ein bisschen vielleicht zurückziehen. Und ich sehe zum Beispiel in Schürrle und Draxler jetzt nicht die zwei Spieler, wo ich sage, denen ist das kackegal, ob es eiskalt ist, sondern vielleicht lassen sie sich auch so ein bisschen die Spielfreude dadurch nehmen, weil es halt schon härter ist, wenn du von Zambrano ein Eisbein kriegst, bei minus 15 Grad tut es, glaube ich, mehr weh als im Sommer. Und vielleicht könnte man dieser Wolfsburger Mannschaft, die eben nicht so gut gestartet ist in die Saison und die Hinrunde vollbracht hat, sage ich mal, vielleicht könnte man denen so den Schneid abkaufen.
Kurze Zwischenfrage, Draxler, das war der Spieler, der jetzt auf einmal in Wolfsburg festgestellt hat, dass er doch Leistung zeigen muss und nicht einfach so durchrutschen kann, gell?
Julian Kajo, ja. Der irgendwie, genau, der, was hat er gesagt? Der hat gesagt, er wusste nicht, dass die Vor- und Ausläufe zum Trainingsplan dazugehören. Das ist auch gut. Wo also, du dir denkst, ey, die haben 40 Millionen Flocken für den auf den Tisch gehauen. Ach, du liebst es.
Traumhaft. Also es gibt jetzt zwei Varianten. Entweder sagt das ganz viel über die vorhandene Intelligenz dieses Spielers aus oder ganz viel über die Trainingsvarianten bei Schalke. Da aber zwischendrin ja ein gewisser Herr Maggert als Trainer unterwegs war, glaube ich nicht, dass die da nachlässig sind, was Training angeht.
Ich glaube, 80% ist erste und 20% ist zweite.
Ja. Darauf können wir uns also einigen, auf jeden Fall.
Ich genau. Glaube, Draxler ist echt nicht die hellste Kerze auf der Torte. Also.
Naja gut, das war und ist Podolski auch nicht. Ja? Also, zum Kicken musste er jetzt auch nicht unbedingt eine IQ von 200 haben.
Ja, aber zumindest in der Außendarstellung sollte man schon aufpassen, weil Draxler wollte ja eigentlich irgendwie, ich hatte gedacht, Draxler will jetzt angreifen und da passt es irgendwie gar nicht rein. Aber bestätigt mein Eindruck von Draxler. Ich habe von Draxler nie so viel gehalten wie alle anderen. Ist na klar ein guter Kicker, ist auch ein Riesentalent, aber ich habe ihn nie so krass gesehen. Ja. Und ähnlich bei Schürrle, genau das Gleiche, als er schon noch in Mainz war, habe ich nichts, weil ich mag Spieler nicht, die den Ball nicht abspielen. Und ich bin gespannt. Mir soll es recht sein, wenn die beide am Sonntag nicht so gut spielen und wir vielleicht tatsächlich gewinnen. Und ich will auch gar nicht von den anderen Verantwortlichen hören, dass es unrealistisch ist, weil man kann Wolfsburg zu Hause trotzdem schlagen. Wir spielen zu Hause und wir haben Bock, in die Rückrunde zu starten. Wir wollen wieder was gut machen. Die Fans haben Bock, jeder ist motiviert. Und ich hoffe einfach, dass die Mannschaft das auf den Platz bringt, und weil da kann man viel mitnehmen. Stell dir mal vor, wir gewinnen gegen Wolfsburg und Ja, und dann spielst du in Augsburg, da hat man auch noch nicht verloren. Und wie gesagt, im Endeffekt haben wir von den ersten 6 Spielen haben wir 4 Heimspiele. Und da kann man schon mal erwarten, dass da irgendwie probiert wird, Gas zu geben wenigstens. Und ich will wenigstens, keine Ahnung, wenigstens noch ein paar Wochen irgendwie Hoffnung haben, dass sich was weiterentwickelt und nicht schon wieder nach 2 Spielen irgendwie, keine Ahnung, lass gegen Wolfsburg verlieren und lass in Augsburg verlieren. Dann sind wir ja wieder in demselben Modus, wie wir die ganze Zeit in den Podcasts nach den Ingolstadt-Spielen und Hannover-Spielen und so waren. Da habe ich jetzt noch keinen Bock drauf. Ich werde mich mit Sicherheit damit arrangieren und dann wieder den einen oder anderen Rant auspacken, aber ich will eigentlich habe ich jetzt Bock auf Fußball und die Einheit soll es gefälligst auf den Platz bringen.
Also erstmal spricht ja ganz viel dafür, da durchaus was zu holen. Wie du schon gesagt hast, wir spielen zu Hause, Wolfsburg ist ein schlagbarer Gegner, die Fans dürften mehr als motiviert sein, dass es jetzt wieder zurückgeht. Die Frage ist so ein bisschen, mit welcher Einstellung kam die Mannschaft jetzt aus dem Wintertrainingslager, sind die halt auch motivierter? Und dann denke ich, ist da durchaus einiges möglich. Ja. So ein bisschen Sorgen macht mir gerade die angesprochenen Temperaturen noch im Hinblick auf unseren Neuzugang Marco Fabian. Ich glaube, so minus 12 Grad sind jetzt für so einen Mexikaner nicht so die Lieblingstemperatur.
Ihr sollt sich mal nicht so anstellen. Außerdem, wie gesagt, wir gucken mal, ich denke auch, ja, du hast gerade richtig gesagt, die Einstellung aus dem Trainingslager muss man jetzt mal gucken. Wie ist es, wie sind sie, wie konnte man die Mannschaftsteile jetzt auch schon integrieren? Wer spielt dann auch? Wenn ich das hier höre, ich habe jetzt auch nochmal nachgeguckt, also so eine Aussage wie von Fee, Gasinovic war 10-mal agiler als Aigner. Ja, super, war auch nicht Dortmund, sondern es war hier, vielleicht hat er einen schlechten Tag gehabt, es war Braunschweig, genau. Und keine Ahnung, weiß ich nicht, ob man das so hoch bewerten muss, auch nochmal, um auf die Sache nochmal abschließend zu gehen. Wäre toll, wenn Gasinovic wirklich ein guter Ersatz oder eine Alternative auf der Außenbahn ist. Trotzdem bin ich ein totaler Verfechter von Aigner. Um auch nochmal auf die Temperaturen zurückzukommen. Ich denke mal, ihr habt es vorhin auch schon gesagt, jeder hat mit demselben zu kämpfen. Eher haben die Mannschaft, die anfällig meiner Meinung nach ist. Ein bisschen Gepienze ist da sicherlich höher bei den etwas besser bezahlten Fußballern. Wir haben ja teilweise wirklich ein paar Rumpelfußballer dabei. Sollten das auch aushalten, denke ich mal.
Ich denke auch, dass es eher zu unserem Vorteil ist. Also wie du es gesagt hast, paar Fußballmillionäre da und die, ich weiß nicht genau, ob die echt Bock haben. Wenn die ausatmen. Also
man wird sehen, wie viele Handschuhe und
Genau dieses Bild hatte ich auch im Kopf. Ich hatte so ein Bild im Kopf von Schürrle, der so Handschuhe hat und dann irgendwie verzerrt im Gesicht die Luft rausbläst, wenn ein bisschen Dampf davor ist. Verzweifeltes Gesicht und Russ lacht sich einen ab. So ist es. Wie du es gesagt hast, ja, wir haben ein paar Rumpelfußballer wenigstens drin, die können vielleicht dann einfach echt mal kämpfen und ja, ich weiß auch gar nicht, warum Fee diesen Fass aufgemacht hat, Gacinovic gegen Aigner. Also am Anfang hieß es doch immer Gacinovic links und Aigner rechts. Also was soll das?
Vielleicht war das auch einfach aus der Emotion raus. Keine Ahnung, vielleicht hat er sich Motz geärgert über den Aigner, weil es wirklich nicht gelaufen hat. Aber jeder hat mal erstens einen schlechten Tag. Und zweitens finde ich diese Situation natürlich gut, so einen jungen Spieler auch mal zu loben, auch medial zu loben. Ob das natürlich hier die optimale Möglichkeit war, die Feder ausgenutzt hat, ist natürlich fraglich. Andererseits, es war ja danach noch ein Interview mit Gasinovic, der auch gesagt hat, na, seit dem Mainz-Spiel fühlt er sich schon super und hat in der Zeit 6 Kilo oder was zugenommen und was weiß ich. Also vielleicht haben wir da wirklich ein junges Juwel, das uns auch mit guter Leistung überrascht und dementsprechend wäre ich auch gar nicht so dagegen. Mal gucken, was die Leistung bringt und mal sehen, wer am Sonntag wirklich auf dem Platz steht. Denn ihr habt jetzt auch schon Marco Fabian ja angesprochen. Weiß ich gar nicht. Denkt ihr, er spielt von Anfang an? Wie ist da also euer Gefühl, wer wird wo spielen?
Ja, das ist eine gute Frage. Das habe ich auch ins Dokument vorhin geschrieben. Aufstellung nur ein Fragezeichen, weil ich kann es mir noch gar nicht. Ich habe irgendwo gelesen, Huschti und Stendera auf der 6, kann das sein?
Als Doppel-6, ja, das gelesen, war ein Kicker-Beitrag, genau.
Okay, das wäre natürlich auch eine interessante Variante, sage ich mal.
Ist halt dann eigentlich auch eher ein sehr, offensiv ausgelegtes Mittelfeld, ja. Weil die beiden ja auch eher offensiv orientiert sind.
Ich würde lieber Eihahn neben Stendera sehen. Ich weiß auch gar nicht, wie unsere verletzt. Also Seferovic war die ganze Zeit verletzt, Zambrano ist unsicher, glaube ich. Ja. Also da wird einiges spitz auf Knopf noch kommen, bis kurz vor Schluss. Deswegen lasse ich mich echt überraschen von Aufstellung. Ich würde trotzdem vielleicht gerne einen Neuzugang mal sehen. Also Fabian weiß ich noch nicht genau. Ich habe gehört, der hat ja, gut, der hat 2 Tore gemacht, aber was ich so gelesen habe, haben die da auch schon wieder ein bisschen zurückgerudert. Also es hieß jetzt am Anfang, ja, der ist voll im Saft und blablabla und jetzt hat er aber irgendwie krasse Anpassungsprobleme. Und gegen Dortmund hast du es ja auch ein bisschen, also ich habe es ein bisschen verfolgt, hat man es schon gesehen, da ist ja schon echt wie Falschgeld rumgelaufen.
Man muss natürlich sagen, wenn die natürlich wirklich aus dem Training kommen, das Testspiel, das war ja sowieso, wer das veranlasst hat, ja komm, wir fahren erstmal von Abu Dhabi nach Dubai mit dem Bus 2,5 Stunden, dann haben wir aber vorher noch 2 Einheiten trainiert und dann spielen wir gegen Dortmund, da denke ich mir auch, ah ja gut, du willst also die Fans auf jeden Fall verärgern mit einem schlechten Testspiel, aber gut, was soll's.
Keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was mit Fabian ist, weil da, über ihn wurde ja viel gesprochen und mir ist es auch bei Hübner aufgefallen, dass er, Hübner ist auch schon in diesem Abwehrmodus drin. Also wir hatten es ja mit dieser Rotweinbande, wo wir gedacht haben, er hört tatsächlich den Podcast, wo er sich irgendwie ungefragt verteidigt hat.
Ja, stimmt.
Und jetzt habe ich wieder irgendwas gelesen, so ja, als es hieß, Fabian hat Anpassungsprobleme, hat er irgendwie sofort den Reflex gehabt, irgendwie zu erzählen, dass Stuttgart ihn auch unbedingt mal haben wollte und Schalke wollte ihn auch. Und damals hätte er 10 Millionen Euro werden aufgerufen worden und bla bla bla. Irgendwie, wo ich mir denke, ja, erhöhe doch bitte noch den Druck auf den armen Spieler. Wo ich mir denke, Hübner ist auch so ein, der ist manchmal auch so ein Fishing for Compliments. Also Marvin und ich haben uns, glaube ich, am Weihnachtsmarkt darüber lustig gemacht. Als er in der Rundschau stand, dass Hübner ein Interview gegeben hat und irgendwie, er erzählt ja sowieso immer, dass er den ganzen Tag sein Handy in der Hand hat und der so viel arbeitet und selbst in seinem Skiurlaub mit seinen Söhnen, das kannst du jedes Jahr lesen. Und ja, und dann hat er sogar gesagt, das war das Geilste, da hat er gesagt, ja, Armin Fee und ich sind im ständigen Kontakt, ich schreibe ihm sogar manchmal E-Mails, manchmal sogar eine halbe Seite. Wow. Also, was ist das für ein Merkmal? Also, ich schreibe sogar manchmal eine ganze halbe Seite. Uiuiui.
Sehr erwähnenswert auf jeden Fall.
Habe ich mir auch bearbeite dich bitte nicht. Aber dann habe ich ja letztens was getwittert, wo Bruchhagen hat ja ein Interview gegeben, wo er ein bisschen relativiert hat, wo er gesagt hat, eigentlich sind Fußballfunktionäre gar nicht so gestresst und die haben irgendwie eigentlich ein lockeres Leben.
Ich erinnere mich, ja.
Ja, genau. Und da habe ich mir gedacht, gut, da hat der, ich weiß nicht, ich glaube, es war eine FAZ, da hat der FAZ-Typ, glaube ich, Bruchhagen auf einen guten Fuß erwischt, dass er mal irgendwie wirklich mal zugegeben hat. Was ich auch schon in den letzten Wochen immer gesagt habe, dass diese Leute sich mit Sicherheit nicht überarbeiten. Und ja, was ein bisschen schade ist.
Ja gut, aber das hat ja nichts mit Fußballfunktionär oder nichts zu tun, wenn du dir mal ein deutsches Großunternehmen oder irgendwas anguckst mit irgendwie einer gewissen ähnlichen Hierarchieverteilung, da ist das ja auch nicht anders. Ab einer gewissen Größe hast du halt einfach Leute, die für dich arbeiten. Ich meine, da ist es dann auch nicht verwunderlich, dass ein Hübner persönlich mal auf eine halbe Seite E-Mail kommt, weil er halt im Zweifelsfall jemanden hat, den er den Kram am Telefon diktiert. Ja, so läuft es.
Ja, gut. Gut, es kann sein, aber dann, das setzt ja voraus, dass die Eintracht so geführt werden würde wie ein großes Unternehmen. Das bezweifle ich trotzdem noch.
Naja, es ist immerhin eine Aktiengesellschaft, also.
Ja, gut, da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen.
Ja. Nochmal zu den Neuzugängen zurückzukommen. Heute war ja so die Aussage von Bruchhagen, er findet es so ein bisschen Glaskugelleserei, wenn man jetzt schon die bewerten will. Euer Eindruck auch, wir haben ja, ihr habt ja auch gesagt, ihr habt die Testspiele auch nicht gesehen, medial auch sehr unterschiedlich. Ja, ich bin sehr gespannt, inwieweit die etablierten Spieler sich vielleicht auch angespornt fühlen, jetzt mal wieder ein bisschen Gas zu geben. Denn auch der Effekt ist ja nicht zu unterschätzen. Ich sage auch, vielleicht soll auch das einfach, vielleicht war wirklich Fee so psychologisch geschult, da einen Eigner ein bisschen eine Spitze zu geben, dass der noch mehr an seine Leistungsgrenze geht. Ich bin gespannt. Ich sage aber auch dazu, wenn das System einigermaßen stehen würde und du siehst, hast natürlich jetzt wieder mit Ausfällen, Reinhardt, weiß ich gar nicht, der fällt länger aus, ne? Muss jetzt operiert werden oder sowas, habe ich mal nicht gelesen.
Auch irgendwie Schambeinentzündung, Leisten, OP, also kannst du davon ausgehen, dass der auch jetzt eine Zeit lang erstmal wegfällt.
Da hast du natürlich dann, Basti, du hast vorhin schön gesagt, Ayhan mal auf der 6 dann spielen zu lassen, denke ich, wäre dann auch sicherlich keine schlechte Sache, wenn er die Leistung jetzt, ich habe leider kein Testspiel gesehen, aber Ayhan, habt ihr da medial noch ein bisschen was über ihn gehört, weil Fabian hat
gehört, dass er ein bisschen hinten dran war. Also was ich gehört habe, dass er immer in der B11 gespielt hat bei den Trainingsspielen. Okay. Was man natürlich, wir dürfen das, glaube ich, alles nicht überbewerten. Also ich habe mich auch dabei erwischt, dass irgendwie auch so ein bisschen ja, so genau zu verfolgen und dann irgendwie trotzdem schon Schlüsse zu ziehen, aber eigentlich hat Bruchhagen ja recht, man muss erstmal abwarten. Wir müssen auch gucken, wie Faye aufstellt und das ist halt das, was mir am meisten, mir machen nicht mal die Neuzugänge Bauchschmerzen persönlich, jeder als individuell, sondern eher, wie wir als Konstrukt Eintracht Frankfurt und speziell Trainer Armin Faye mit denen umgeht. Ich habe keine Lust, dass er schon wieder schnell die Geduld verliert und das kann ich mir aber gut vorstellen, das hat er bei vielen anderen Spielern auch so, das weiß ich nicht, wenn Fabian doch mal irgendwie mal, weiß ich hier, bei minus 12 Grad nicht so gut spielt, dass dann Faye irgendwie, keine Ahnung. Bin ich skeptisch noch. Ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Gerne, gerne. Aber ich bin trotzdem immer noch skeptisch, weil die Eintracht hat es immer noch geschafft, dass oft Spieler hierher gekommen sind und dann schlechter geworden sind. Und ich habe das Gefühl bei Faye zum Beispiel, und das ist für mich irgendwie eine grundlegende Sache zwischen Trainerphilosophien. Ich habe bei Faye das Gefühl, Faye, hab ich ja schon mal angesprochen, auch mit der Aussage, die ich kritisiert habe, wo er gesagt hat, uns fehlen die Tore vom Eigner. Das haben wir auch schon analysiert, dass er dafür ein bisschen selber gesorgt hat, indem er ihn erstmal rausgenommen hat, mit Raute gespielt hat. Jawohl. Und die Mannschaft sowieso schlecht war. Da kann man als Einzelner auch nicht so gut glänzen. Und jetzt zählt er ihn noch an. Aber Faye will ja genau das. Er will ja, ich habe das Gefühl, er will gar nicht, dass er sich zu viel Mühe machen muss, um ein System zu finden, sondern er ist eher ein Trainer, ähnlich wie Hacking auch von unserem nächsten Gegner, der trotzdem eher auf die individuelle Qualität von Spielern achtet. Und das ist was ich nicht verstehen kann, wenn man Eintracht Frankfurt ist, weil wir mit Sicherheit kein Geld haben. Und ich kann mir vorstellen, wenn Fabian da nicht liefert, ist Faye ein Typ, der schiebt es dann auf den Fabian. Also der reflektiert vielleicht gar nicht selber, ja, dass es vielleicht aber auch teilweise an seinen chaotischen Entscheidungen und seiner Systematik liegt, dass Spieler nicht funktionieren. Weil ich glaube, er unterschätzt das auch, weil eine Systematik ist ganz, ganz wichtig und wenn so ein Gebilde da ist, ist es auch viel, viel leichter vielleicht für einen Spieler wie Gacinovic reinzukommen, wenn eh schon alles funktioniert. Und ich habe das Gefühl, ja, dass Faye echt quasi mehr quasi auf die Qualität achtet als aufs System, anders als andere Trainer. Ich glaube zum Beispiel, dass Klopp, Magath oder Louis van Gaal zum Beispiel eher so darauf aus sind, irgendwie Soldaten zu finden, wo die wissen, okay, die sind vielleicht individuell nicht so gut, aber die würden alles für mich tun und die glauben an das, was ich ihnen sage. Das ist die
passen ins System, ja. Mhm.
Ja, und ich verstehe, was du hast es ja bei Klopp gesehen, bei Klopp zum Beispiel, das waren auch keine Überkicker, das waren Kevin Großkreuz, Piszczek, Błażejkowski, das sind alles keine überragenden Weltklassespieler. Nur Richard, du hast ja gesehen, wenn Dortmund-Spieler woanders hingehen, dass sie sich auch schwer getan haben. Mhm. Und bei Van Gaal ist das ähnlich, der hat einfach Müller und Bartstube reingeschmissen und hat ihnen einfach vertraut und Magath ist ja sowieso so einer, der holt sich 80 Spieler und guckt, wer für ihn am meisten rennt. Aber ich kann den Ansatz eher verstehen, weil, keine Ahnung, wenn ein Spieler eh schon viel von sich hält wegen seiner Qualität, dann kannst du dem auch schwerer irgendwas vermitteln. Ich habe jetzt bringe ich wieder einer von meinen, es hat langsam auch einen Bart, dass ich immer diese Vergleiche bringe, aber ich würde mir zum Beispiel auf Partnersuche auch nie einen Partner bei Elite-Partner suchen, weil ich gar keinen Partner finden will, der von sich selber denkt, dass er ein Elite-Partner ist. Also, wo ich mir denke, der kann ja ein Elite-Partner sein, aber damit muss er ja nicht kokettieren. Und ähnlich ist es bei Fußballern, finde ich auch. Und ich glaube zum Beispiel, dass unser Gegner jetzt Wolfsburg ähnliche Probleme hat. Dass du zum Beispiel als Dieter Hecking, wenn du irgendwie systematisch an deine Grenzen gerätst, und Dieter Hecking ist für mich auch jetzt nicht unbedingt der Übertrainer, dann siehst du ja, dass du dann krass, krass abhängig bist von den Launen der Spieler. Und ich glaube zum Beispiel, meine These ist trotzdem, dass man die Abhängigkeit von den Launen trotzdem ein bisschen reduzieren könnte, indem man ein System hat, wo jeder weiß, was er zu tun hat. Und zur Not kannst du dann auch einen Spieler, der eine Formschwäche hat, leichter ersetzen, wenn der andere genau nahtlos sich da einfügen kann. Und ich habe zum Beispiel, das ist jetzt auch ein bisschen ein exotisches Beispiel, aber ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, damals hat ein gewisser Chris Löwe sogar, der ist glaube ich dann nach Kaiserslautern gegangen, der kam von Chemnitz zu Dortmund und der hat dann irgendwann Schmelzer ersetzt. Und das hast du überhaupt nicht gemerkt, der hat einfach Champions League gespielt. Ja. Und mit Sicherheit nicht, weil Chris Löwe ein überragender Spieler ist, sondern weil er genau wusste, wo er sich in diesem Kollektiv einzuordnen hatte und dann hast du nicht diese Probleme und Faye ist halt trotzdem jemand und Hübner ja auch und Bruchhagen auch, ist ja dieselbe Fußballschule, wir haben es ja gehört, angeblich hatten wir in der Hinrunde einen riesen Verletzungspech, obwohl ich eine Statistik gesehen habe, dass die Eintracht da echt noch im normalen Mittelfeld ist, was die Verletzungszeiten betrifft. Das sind halt so grundlegende philosophische Sachen, die quasi dazu führen, dass ich bei den Neuzugängen doppelt skeptisch bin. A, was sie persönlich zu leisten imstande sind und B, wie die Möglichkeiten überhaupt, die Rahmenbedingungen für sie überhaupt sind, dass sie die Leistung bringen können. Und da lasse ich mich gerne überraschen und
Wer weiß. Nee, aber da sprichst du einen guten Punkt.
Vielleicht sitze ich in 3 Wochen hier mit dem Fabian-Trikot und laufe nackt über die Kunst.
Definitiv, auf jeden Fall. Das hoffen wir alle. Auf jeden Fall, du hast völlig recht. Aber du hast einen super Punkt angesprochen, denn ich denke auch, die schwache Leistung eines Stefan Aigner in der ersten, also in der Hinrunde, lag daran, wir hatten eigentlich keinen Rechtsverteidiger und wir hatten keinen linken Flügel. Das bedeutet, alle Angriffe, die eigentlich ja so nach vorne kommen sollten, hätte er selbst erarbeiten müssen, sich erlaufen. Das ist halt teilweise nicht so einfach. Du hast natürlich dann auch, wenn du mal das Spiel auf die andere Seite verlagern kannst, hast du wieder mehr Platz auf der anderen Seite. Hatten wir aber ja nicht, weil im Endeffekt kein gescheiter Spieler auf der linken Seite war, um da mal drüber zu spielen. Dann das Gleiche wieder, so Flanken aus dem Halbfeld oder mal ein Laufduell mit dem Rechtsverteidiger und so weiter, wo auch, da kann natürlich auch wenn du jemanden hast, der ein gutes Auge hat, der ein bisschen Dings hat, der schickt dich dann mal vorne über die Rechtsseite, hatten wir überhaupt nicht. Also das war definitiv auch super schwierige Bedingungen für einen Eigner. Dementsprechend, du hast völlig recht, das System ist natürlich dann auch wieder klar, dann funktioniert es halt mal mit dem Gasinovic hier. Wir haben natürlich jetzt wieder an den Stellschrauben gedreht, hoffentlich teilweise an den richtigen und Spieler geholt für die Situation. Mir macht es immer noch Magenschmerzen mit den Rechtsverteidigern, aber da können wir ja vielleicht auch die Tage dann nochmal, die nächsten Wochen drüber reden, ob es sich bestätigt hat, dass ein Chandler tatsächlich so schlecht ist, wie wir es vorher schon wussten eigentlich. Aber es ist natürlich schade, weil das wirklich den Spieler und deshalb umso schlimmer, dass ein Fee dann einen Eigner natürlich da so runterputzt oder. Ja, es ist schade, denn er hat ihm eigentlich durch diese seltsame Aufstellung, dieses System, wo wir auch immer schon gesagt haben, in der Vorbereitung hätten da schon die Spiele und so weiter und so fort, wie kann man Inui abgeben und so weiter und so fort. Jetzt könnten wir wieder hier alles erzählen. Und es ist ja auch das, wo mittlerweile, du hast schön gesagt, hier, wir haben hier alle so ein Bart und am besten, komm, wir drücken mal auf Wiederholung der Folge 150 und es ist alles wieder genau dasselbe, bla bla. Hat ja auch keiner der Hörer Bock drauf. Aber leider Gottes, es ist halt so. Und hoffentlich ändert sich jetzt mal was, hoffentlich wird da gesagt, okay, und ich hoffe so sehr, dass wir alle so überrascht sind und sagen, wow, was eine Rückrunde, oh mein Gott, wie geil, und ja, gucken wir mal.
Vielleicht überrascht uns Fee ja auch und spielt ganz ohne Rechtsverteidiger einfach mit einer Dreierkette hinten drei Innenverteidigern.
Ja, das
ihr lacht jetzt aber auf der anderen Seite, ich meine, wenn du keinen Rechtsverteidiger hast, hast aber drei gute Innenverteidiger und du hast Außenbahnen im Mittelfeld, die vielleicht auch defensiv ein bisschen mitarbeiten könnten. Könnte das eine Option sein?
Ja. Könnte eine Option sein.
Aber nicht mit
sein.
Den Nasen, die wir da hinten.
Also sorry. Jetzt, selbst wenn ich im Fee-neutralen Modus schalten würde, da brauchst du aber einen Trainer, der braucht schon viel taktisch mehr Verständnis als Fee, um eine Dreierkette zu implementieren, sag ich mal. Weil da bist du viel drauf angewiesen, was deine Mittelfeldspieler auch machen. Und da muss, ja, bei Bayern konntest man das teilweise echt gut beobachten, wie Alaba hat das manchmal gespielt. Der ist dann irgendwie so invers nach innen gegangen, haben die sich gegenseitig abgedeckt. Ich glaube, wenn die Eintracht das probieren würde, da wäre heilloses Chaos. Weil wir auch teilweise die Spieler, glaube ich, nicht haben, denen fehlt, glaube ich, sogar echt auch die Intelligenz dazu, glaube ich. Also jetzt gar nicht krass abwertend gemeint, aber das glaube ich schon. Also das ist ja nicht nur die Eintracht. Also es hat jetzt nichts mit, sondern ich glaube, 80% der Bundesliga-Mannschaften würden sich schwer damit tun, eine Dreierkette spielen zu können, weil das ist schon ein bisschen komplexer, glaube ich, als dieses standardisierte Fee-System, das er jetzt hier ausgepackt hat. Ich habe ja auch gehört, der hat ja irgendwie sich auch beschwert mit diesem Defensiv-Mist, oder was hat er gesagt? Also das hätte uns nicht weitergebracht.
Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Da hat er irgendwie gesagt, es reicht jetzt wieder, wir wollen in der Rückrunde wieder vorne offensiv spielen, weil dieser Defensiv-Mist, der bringt ja auch nichts, wo ich mir denke, das ist auch wieder sowas, das ist wieder dieses Schwarz-Weiß-Gebabbel, also als wenn es da nichts dazwischen geben würde, als wenn man nicht vorne gefährlich sein könnte und trotzdem hinten gut stehen könnte, als wenn, also er sieht es irgendwie als gegeben an, so von wegen, entweder spielen wir so wie gegen Bayern oder wir spielen so wie gegen Köln. Also als wenn es nichts in between geben würde, zu sagen, okay, lass uns doch mal probieren, keine Ahnung, lass uns mal vielleicht auch den Gegner analysieren, vielleicht, so, wie können wir vielleicht XY auskontern oder lass uns über die Seite spielen, weil da der Verteidiger schlecht ist. Also Es gibt so viele Möglichkeiten und irgendwie so viele verschiedene Spielstile, aber naja, gut.
Gefühlt gibt es.
Ich will jetzt auch gar nicht meckern, ich höre ab jetzt auf, weil es ist noch nicht ein Spiel gespielt in der Rückrunde und wie der Dennis es gesagt hat, kann sein, dass uns alle überraschen und davon gehe ich jetzt einfach mal aus, weil wenn ich diese Hoffnung verlieren würde, dann bräuchte ich echt nicht mehr dahin gehen auch und gerade nicht bei minus 10 Grad an einem Sonntag gegen Wolfsburg mit, keine Ahnung, minus 12 Auswärtsfans.
Genau.
Gefühl steckt für mich in dieser Aussage von Fee, so nach dem Motto von wegen, defensiv hat uns ja auch nicht weitergebracht, ist es halt wieder so eine, für mich so eine Ausrede für die letzten Spiele, so nach dem Motto, naja, meine Art und Weise spielen zu lassen ist eher die Offensive, ja, ihr wolltet alle, dass wir defensiver spielen, das haben wir gemacht, das hat auch nicht funktioniert, deswegen knall ich euch jetzt nochmal einen rein.
Ja. Das denke ich, ich denke das auch und das ist, was mich am meisten, das habe ich oft bei ihm in Aussagen so, dass er so trotzdem reagiert, so von, das war ja dieser Vergleich, den der Marvin gebracht hat mit dem, du kannst, wenn du ein Essen machst, was verdorben ist und deine Familie landet im Krankenhaus und wenn du danach ein super Dinner zauberst, dann kannst du ja dich trotzdem nicht hinstellen und sagen, ja, ich habe doch gesagt, ich kann kochen. Das ist nämlich genau der Punkt. So ist er immer. Also er tut so, ja, also was hört er denn darauf, was wir sagen? Das kann man nicht machen. Also der ist doch so lange im Trainergeschäft, dass er sich immer noch darüber aufregen kann, wenn irgendwelche Leute ihn kritisieren. Das verstehe ich teilweise nicht. Also da müsste er eigentlich schon A drüber stehen und B müsste er ja denken, okay, ich weiß es eh besser als ihr und deswegen mache ich es auch besser und nicht dieses von wegen, ja, ich lasse mich sogar auf die Diskussionen ein, weil ich habe bei ihm manchmal, wie ich es vorhin gesagt habe, echt das Gefühl, der liest echt Facebook.
Er fühlt sich persönlich angegriffen, ja.
Ja, genau, der fühlt sich genau persönlich. Und das ist deswegen betone ich es ja immer wieder. Menschlich ist er echt ein guter Typ. Und ich habe auch oft darüber nachgedacht zu sagen, ich glaube, wenn ich Bundesliga-Trainer wäre, ich würde 100% ganz genauso arbeiten wie er. Also ich würde mir mit Sicherheit vom Bundesliga-Geschäft meine Lebensfreude nicht versauen lassen und irgendwie mich auf den Dachboden einschließen und nach taktischen Sachen suchen, sondern ich würde auch einen Wein trinken gehen. Weil es ist mein Leben und der Armin Fee wird mit Sicherheit seine Grundglücklichkeit nicht davon abhängig machen, wie Eintracht spielt. Aber ich bin Gott sei Dank kein Eintracht-Trainer. Armin Fee ist es aber und deswegen würde ich trotzdem lieber gerne jemand haben, der, wenn er verliert, nicht ruhig schlafen kann und sich 1000 DVDs anschaut, weil er ihn das fertig macht. Das ist für die einzelne Person natürlich schade, weil die natürlich vielleicht irgendwann Magengeschwür kriegt. Gut, aber dafür kriegt er viel Geld und kann dann irgendwie nach der Karriere Rosen züchten wie Hans Meyer und keine Ahnung. Aber ich muss auch selbstreflektiert sagen, vielleicht habe ich ihn auch teilweise zu sehr auf den Kieker, weil er mich schon zu sehr genervt hat. Und es ist ja dann so, wenn irgendjemand sich die ganze Zeit nervt, dann ist man ja auch nicht mehr allzu entspannt, was das betrifft und geht vielleicht nicht mehr ganz so neutral an die Sache rein. Vielleicht fehlt heute die Alex so ein bisschen als Ausgleich. Aber es gibt viele Sachen, die mich an ihm stören und es ist trotzdem so, dass meine Meinung auch von neutralen Sachen bestätigt wird, weil nachher in den Linktipps haben wir, glaube ich, auch das Dings drin, den dritten Teil vom Spielverlagerungspodcast Zurückrunde.
Ja. Yes.
Da werden ganz ähnliche Sachen und ich war ja auch beim vierten Offiziellen im Podcast zu Gast, da waren ja auch Leute aus Hamburg und Stuttgart, die haben das auch bestätigt. Also so fernab von allem und so auf dem Kicker habe ich ihn nicht, weil es gibt ganz, ganz viele auch neutrale und Meinungen außerhalb von Frankfurt, die ähnliche Sachen sagen wie wir. Dass die zum Beispiel mit Tobias Escher hat es gesagt, der hat sich schwer getan, die Eintracht überhaupt irgendwie einzuordnen, weil sich ständig was geändert hat. Das war ja das, was wir gesagt haben, dass wir die ersten drei Spiele schon immer nach 45 Minuten einen Rechtsverteidiger gewechselt haben und man gar nicht wusste, wo es lang geht und wir so Spiele wie gegen Köln und gegen Ingolstadt hatten. Und im Endeffekt glaube ich, ich habe ja auch schon mal gesagt, dass mir Armin Fee zu wankelmütig ist und im Endeffekt überträgt diese Wankelmütigkeit sich oft scheinbar, habe ich keinen Beweis natürlich nicht dafür, aber überträgt sich scheinbar öfters auf dem Platz. Also anders ist ja das nicht zu erklären, wir sind echt 14. Also ein bisschen Kritik ist auch angebracht. Wir sitzen ja nicht hier in die Eintracht des Achter und wir schimpfen alles in Grund und Boden, sondern wir haben ja zumindest auch den Ansatz eines Grundes, sage ich mal, für die Sachen, die wir jede Woche loslassen.
Ja, das Problem ist halt auch, ihr habt es vorhin auch schon schön gesagt, die ersten vier Spiele, das sind schon heiße Dinger dabei. Da spielst du gegen Augsburg und Stuttgart. da direkte Duelle natürlich, das wird schon heiß, wenn du da noch nichts gefunden hast und dann wieder so rumeierst und hast es eben auch wieder super gesagt, Basti, wenn wieder so ein Mist ist wie, oh, ich sehe gerade, der Chandler kann das doch gar nicht und stell mir mal einen Hasebe rein als Rechtsverteidiger wieder, oh, das geht auch nicht, naja, jetzt haben wir verloren, naja, nächstes Spiel, oh, der Chandler hat aber gute Leistung im Training gezeigt, den stelle ich da jetzt wieder hin, war nix, naja, Injoski kann das doch auch spielen, dann krieg ich einen Kotzkrampf, weil da hast du wieder diese ganzen Duelle, wo wir sagen, klar, gegen Wolfsburg sind wir uns einig, da kannst du verlieren, ne? Das ist klar, die sind alle zusammen gekauft und so weiter, wäre schade, ich denke auch, dass da was drin ist, ne? Also jetzt nicht wieder in die Negativseite, sondern jetzt mal hier, hey, positiv, alles super. Könnte ich mir vorstellen, dass da wirklich was drin ist, wenn wir ein System finden, wo wir gleich von Anfang an vielleicht sogar mit ein, zwei eine neue Verpflichtung schon zumindest im Spiel mal was testen können, vielleicht auch in der Halbzeit meinetwegen, aber nicht wieder diese Scheiße von wegen, ah, ich probiere es jetzt mal und ach, das war nichts, oh, jetzt schnell aber wechseln und das geht gar nicht.
Das reicht jetzt auch langsamer. Also das hat im Sommer schon angefangen und der erzählt uns, das war ja, keine Ahnung, täglich grüßt das Murmeltier, so von wegen, genau was du eben gesagt hast, diese Aussage hat der 1:1 im Sommer auch getroffen, wo ich mir denke, es reicht jetzt auch. Und wenn die Eintracht, weiß ich, wie viel Geld ausgibt, dann gebe ich halt echt viel, ja, weiß ich nicht. Im Endeffekt haben wir ja mit Huschti und Fabian zwei Spieler für dieselbe Position geholt. Dann hole ich halt einen von den beiden nicht und hole einen Rechtsverteidiger. Wenn ich zum Beispiel heute gelesen habe, dass Stuttgart an Jean Zimmer von Kaiserslautern dran ist, ja, weiß ich nicht. Also den hätten ja vielleicht auch kriegen können. Da ist es jetzt auch nicht so weit hergeholt. Und ich habe es letzte Woche schon gesagt, es gibt auch in schlechteren Mannschaften bessere Rechtsverteidiger, als wir sie haben. Und wie man so fahrlässig diese Position offen lassen kann, ist mir echt
ein uralt bekanntes ein Rätsel. Problem, ja, und du machst einfach nichts dagegen, ja, keine Ahnung.
Weil verstehe ich auch gar nicht, ehrlich gesagt.
René, siehst du es? Ja. Ich warte jetzt erstmal das Spiel ab und bin mal gespannt,
sehr gut,
mit welcher Variante wir da am Sonntag unterwegs sind und wie sich so die Einstellung auf dem Platz zeigt. Was wäre denn so, wenn wir schon bei dem Thema Aufstellung sind, was wäre denn so das, wie ihr ins Rennen gehen würdet?
Ich lasse mal den Dennis beginnen, dann habe ich ein bisschen Zeit.
Okay, also fange ich mal an mit dem Radetzky im Tor, da sind wir uns, denke ich, einig. Ja, links und Otschipka hoffentlich einigermaßen fit. Dann Innenverteidigung, ich weiß nicht, Zambrano wahrscheinlich nichts, ne? Also da werden wir nicht hinkommen. Abraham ist ja eigentlich fit. Würde ich dann auf jeden Fall spielen lassen. Mhm. Zambrano, wenn er fit ist, gerne. Ansonsten Eihahn mal spielen lassen. Zur Not Russ. Auf rechts finde ich eigentlich, nach den Eindrücken, die wir zumindest in letzter Zeit hatten, war da Injoski fast der Beste. Ja, dann auf der Doppel-6. Wir können es gerne mal probieren mit Tuschti und Stendera, obwohl ich eigentlich auch eher für eine etwas defensive, also zumindest einen defensiveren Part von den beiden hätte. Also mir wird fast besser gefallen, wenn Russ als Sechs oder Eihahn. Ja, ansonsten vorne, ich denke, Meier, wenn er fit ist, ist er in so Spielen wie gegen Wolfsburg auf jeden Fall Gold wert. Ich würde auf jeden Fall weiterhin mit einem Aigner auf rechts spielen. Links, wenn Gasinovic so gut ist und fast einen Aigner verdrängt, warum willst du denn da nicht mal? Also ich bin fast für diese standardisierte Sache und Seferovic vorne drin. Oder halt Marco Fabian, wenn er denn so fit und so super gut drauf ist, kann er gerne auch da vorne entweder Meier oder Gasinovic verdrängen. Wie seht ihr das?
Ja, gut, wie ich vorhin, was du auch eben gesagt hast, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass alle fit sind. Kann ja sein. Ich weiß jetzt, was zum Braun ist, weiß ich jetzt nicht genau. Aber ich würde natürlich Radetzky im Tor. Ich würde Innenverteidigung Abraham Zambrano, wenn es möglich ist.
Ja.
Links Otschipka. Rechts würde ich auch Injoski stellen, weil er mir A besser gefallen hat und ich von Chandler echt nichts halte und wir uns da jetzt einfach mal festlegen müssen. Ich finde zum Beispiel, der spielt jetzt Punkt. Also Injoski ist jetzt Rechtsverteidiger aus dem Haus und gegen Wolfsburg macht sogar noch ein bisschen mehr Sinn, weil er defensiv auch stärker ist als Chandler und Wolfsburg auf den Außen auch teilweise schnelle Spieler hat und auch dieses 4-3-2-1 spielt, wo außen dann vielleicht irgendwie ein Schürrle kommt oder so. Ich glaube schon, dass Injoski in Schürrle zum Beispiel besser aus dem Spiel nehmen könnte, als Chandler das macht. Also haben wir die Viererkette hinten, die steht. Die würde ich auch gerne mal 3-4 Spiele hintereinander so sehen.
Ja.
Also ich würde es einfach mal, egal ob Injoski vielleicht auch mal einen Fehler macht, ich würde die einfach gerne mal 3-4-5 Spiele so sehen, dass sie jetzt erstmal so bleibt, wenn sich keiner verletzt.
sich einspielen kann. Ja, das ist so, klingt sehr gut.
Dann wird es interessant. Ich gehe davon aus, dass Stendera und Hasebe auf der 6 spielen, würde mir aber wünschen, dass Stendera und Eihan da spielen. Rechts gehe ich davon aus, das eigene Spiel, das finde ich auch in Ordnung. In der Mitte, gut, wie du es gesagt hast, Meier gegen Wolfsburg, Gold wert, da kann man vielleicht ein Kopfballtor, wenn man spielerisch nicht weiterkommt, irgendwie ein Kopfballtor machen oder eins aus dem Nichts. Also Meier eigener sowieso. Ja, und jetzt wird es ziemlich interessant, weil im Endeffekt ist für mich der interessanteste Neuzugang eigentlich Gacinovic, wenn jetzt rauskommt, dass er irgendwie wirklich 6 Kilo zugenommen hat und selbst Fee sagt, er ist jetzt im Spielmodus drin und wir haben es gegen Mainz gesehen, dass er mindestens mithalten kann. Also für mich war er sogar in Mainz mit der auffälligste.
Ja, war sehr gut.
Und ich würde ihn ungern nicht spielen lassen, dann ist halt die Sache, dass wir von unseren Neuzugängen, wenn Hasebe statt Weihan spielt, dann haben wir von unseren Neuzugängen gar keinen auf dem Platz und dann... Gut, dann ist es aber so. Also dann spielt Seferovic vorne, Meier dahinter, Gacinovic links. Das wäre meine Wunschaufstellung. Und von mir aus kann er dann, wenn er dann einen Neuzugang spielen lassen will, dann soll er halt soll er Eigner rausnehmen und da Fabian spielen lassen. Aber ansonsten, ich muss ganz ehrlich sagen, bei Fabian bin ich sowieso skeptisch, gebe ihm aber alle Zeit der Welt und glaube aber auch, dass er bis zum Sommer noch braucht, um hier wirklich anzukommen.
Ja.
Ich habe am meisten Hoffnung in Gacinovic für die Rückrunde. Ja. Ich kann es nicht erklären, aber irgendwie ist es so ein Bauchgefühl, weil ich weiß es gar nicht, ich kann es auch schwer beschreiben, ich habe da manchmal auch so Spleens. Ich habe zum Beispiel mal irgendwann, ich habe so einzelne Szenen von ihm nur gesehen. In Mainz habe ich eine Szene noch im Kopf ganz genau, wo er irgendwie in der Außenlinie noch einen hat aussteigen lassen und dann aus spitzem Winkel fast irgendwie noch 2-2 gemacht hätte.
Ja.
Das sind so Kleinigkeiten, die behalte ich mir. Und ich habe damals auch als Zlatko Junuzovic, jetzt eine komische Geschichte, die ich jetzt erzähle, aber Zlatko Junuzovic war irgendwie neu in Bremen und da ist er irgendwie gar nicht zurechtgekommen und hat mich irgendwie krass gewundert, weil von ihm habe ich irgendwie einen richtig geilen Pass in Freiburg damals bei irgendeinem Auswärtsspiel im Kopf. Und irgendwie hat sich das trotzdem bestätigt, weil irgendwie 3 Jahre später ist Junuzovic dann irgendwie komplett explodiert. Und ich habe bei Gacinovic das Gefühl, dass das ein richtig geiler Fußballer ist, aber auch ein geiler Typ. Also von dem, was ich so höre, was er so sagt, wie klaglos er das angenommen hat und wie selbstreflektiert zu sagen, ja, ich habe Zeit gebraucht und habe mich gefreut, da irgendwie zu sein. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Gacinovic irgendwie the next big thing sein könnte bei uns.
Wäre eine geile Sache, auf jeden Fall.
Ich gehe ziemlich mit Bastis Aufstellung mit, glaube allerdings, dass ihr Hushti anstatt Hasebe spielen wird.
Auf der 6 meinst du?
Ja.
Fände ich auch interessant.
Ich würde es gerne mal sehen.
Es ist schon ein heißes Pflaster natürlich da so offensiv, also die beiden Spieler auf der 6 mit Offensivstärken, ist schon krass auf jeden Fall. Also ich würde es mir auch mal anschauen und gerne auch, wenn es funktioniert, gerne weiter. Ist natürlich jetzt was man sich angucken kann mal.
Ich hatte immer das Gefühl, dass Stendera auch so ein, vielleicht fehlt Stendera das auch, dass er so einen Partner braucht, der auch kicken kann. Vielleicht ist es sogar ganz gut, deswegen hatte ich ja gesagt, ich würde gerne Eihan da haben.
Ja.
Aber Hushti ist ja trotzdem, eigentlich ist Hushti prädestiniert für die 6, ehrlich gesagt. Weil das ist so dieses typische, früher Außenbahnspieler im jungen Alter und die Linie hoch und runter gelaufen, im Alter geht es also nicht mehr,
bist aber so technisch
einigermaßen fresh. Das ist ja mit Schweinsteiger auch passiert, dem hat es ja auch sehr, sehr gut getan, auf die 6 zu gehen. Und vielleicht kann das echt auch eine Nummer werden, weil Hushti ist, glaube ich, trotzdem einigermaßen zweikampfstark, taktisch geschult, hat Erfahrung, hat eine gute Übersicht, ist technisch einwandfrei, ist pressingresistent und Stendera ist es auch und vielleicht können die beiden sich irgendwie echt gut abwechseln. Ja, es ist natürlich aber trotzdem ein kleiner Ritt auf der Rasierklinge, gerade bei uns defensiv anfällig. Ich vergleiche es so ein bisschen wie Dortmund damals, als die mit Gündogan und Şahin zusammengespielt haben, wo du denkst, ja, eigentlich ist es voll geil, aber man hat so ein bisschen das Gefühl, vielleicht ist Sven Bender doch noch als Absicherung ganz wichtig. Man weiß es nicht, wir werden es sehen. Kommt natürlich dann darauf an, wie die anderen mit nach hinten arbeiten. Aber es wäre auf jeden Fall eine interessante Variante, weil durch Hushti haben wir natürlich auch was man auch nicht unterschätzen darf. Gerade gegen Wolfsburg und gerade bei der Eintracht. Vielleicht haben wir dadurch dann auch Standards, dass er vielleicht einen geilen Eckball oder einen geilen Freischuss treten kann, der dann irgendwie eingenickt wird von irgendjemandem. Und selbst wenn es Russ ist, ist mir das auch egal. Und ja, wenn du dann gegen Wolfsburg 1-0 führst und wir haben die Temperaturen angesprochen, dann wird es für diese Schönwetterfußballer und den kleinen Julian und den André, das wird für die dann noch schwieriger vielleicht. Und wenn dann gerade hier gute Stimmung ist und wir ein bisschen den Gegner auspfeifen, was ja auch manchmal eine Rolle spielt, gegen Bayern hast du es, finde ich, irgendwie krass gemerkt, dass es auch was ausmacht, wenn die Zuschauer wirklich parat sind. Ja, weil ich habe einige positive Szenarien im Kopf und ich lasse mir die jetzt auch bis Sonntag nicht nehmen. Und ich kann mich in der 20. Minute, wenn es 0-2 steht, immer noch aufregen. Von daher bin ich jetzt frohen Mutes. Gut, vielleicht, wer weiß, vielleicht geht die Hölle zu und die Eintracht holt echt noch jemand. Vielleicht holen wir echt noch einen Rechtsverteidiger. Vielleicht war dieses Ganze, wir haben kein Geld mehr, wir haben kein Geld mehr, wir haben kein Geld mehr. Vielleicht war das auch alles nur Pokerei, damit die potenziellen Verhandlungspartner nicht wissen, dass wir vielleicht doch noch Geld haben.
Was gibt es denn noch an alternden Rechtsverteidigern über 34, die man jetzt noch irgendwie kaufen kann? Ich habe ja jetzt irgendwie gelernt, es ist modern, wieder so alte Spieler zurückzuholen. Ne? Pizarro, Hugo, Almeida.
Ja, ich könnte Gerd Wimmer nochmal anrufen.
Man weiß nicht. Nee, keine Ahnung. Also Namen.
Ich hätte jetzt auch keinen im Kopf. Vielleicht, was ist denn, kommt Andreas Beck? Vielleicht kommt der bei Beşiktaş nicht zurecht. Keine Ahnung. Kenne ich mich nicht aus.
Das stimmt. Was ist Spieler aus der Türkei zurückzuholen, bevor sie da irgendwie mit dem Döner randalierend rumlaufen, ist auch noch so eine Variante.
Ganz ehrlich, ich hätte den gerne hier gesehen als Rechtsverteidiger, Kevin Großkreuz. Irgendwie mag ich ihn. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie finde ich ihn cool.
Ich hätte eine Theorie, aber die erkläre ich dir off-topic.
Alles klar, wenn die Mikros aus sind.
Gut, dann lasst uns doch mal tippen. Und der Basti hat, glaube ich, eine lustige Variante reingebracht. Wir tippen nämlich jetzt nicht nur das Ergebnis, sondern auch eine Abschätzung, wie viele Wolfsburger Auswärtsfans denn im Stadion anzutreffen.
Okay. Ja, ich habe gedacht, wir bringen mal noch eine zweite Kategorie mit rein. Ja, ich habe ja schon getippt. Aber du musst mir nochmal meine Zahl sagen von den Fans. Ich glaube, was habe ich getippt? 371?
237.
237 Auswärtsfans tippe ich. Weil wegen den Temperaturen, eigentlich hätte ich 371 gesagt, aber dann habe ich das rausgerechnet, weil es hier so kalt ist. Und auch noch sonntags, also kommt es ungefähr hin. Und ich tippe leider 1-2 für Wolfsburg, weil ich habe irgendwie... Ich weiß gar nicht, warum ich es habe, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass Naldo so einen Behindertsfreischuss verschießt. Nicht behindert, sorry. Ich sag's immer wieder, ich muss mir das abgewinnen, es tut mir sehr leid. Naldo ein scheiß Freistoßtor schießt, weil Naldo irgendwie immer gefährlich gegen uns ist, glaube ich.
Ja, leider, ja, das stimmt.
Es ist halt auch, aber auch ein guter Spieler, da kannst du halt auch wenig dagegen sagen. Jo. Gut, ich sag 2-0, aber bin mir ziemlich sicher, dass es nur 150 Wolfsburger Auswärtsfans werden.
Unterboden.
Gut, gut, gut. Dann mache ich daraus ein 2-1. Für uns natürlich.
Natürlich.
Ich unterbiete dich nochmal mit 149.
149.
Taktisch klug.
Sehr schön, da bin ich mal gespannt, wer von uns am nächsten an den Auswärtsfans dran ist.
Ja, ja, ja.
Am Ende kommen die mit 8000 angefangen.
Wo sollen die denn 8000 herkriegen?
Keine Ahnung. Ich kann einen Betriebsausflug machen.
Wenn die sämtliche Werke zumachen, die machen quasi im Stadion Betriebsversammlung oder sowas.
Wahrscheinlich. Genau so, das könnten die eigentlich auch machen. Dann kann sich der Moderator vorne mit dem Megafon vorne hinstellen und das Ganze moderieren.
Könnte auch eine Variante sein. Dann könnte dieser Moderator ja quasi dann in unsere nächste Kategorie aufgenommen werden, nämlich den Dummschwätzer der Woche.
Dieser Überleitungsgott.
Ich bin der Überleitungsgott, genau. Diese Woche ausgezeichnet für sein Lebenswerk Thorsten Legert, oder?
No. Ja, habe ich auch reingeschrieben. Ich habe nicht mal ein besonderes Zitat rausgesucht, sondern ich habe gedacht, in dieser Summe, die er uns in den letzten Wochen und Monaten beschert hat, können wir ihn jetzt schon nach so kurzer Zeit für sein Lebenswerk auszeichnen.
Mit heilig gesprochen, ja.
Ist echt unfassbar gut einfach, was der so raushaut. Ich habe jetzt irgendwie einen Spruch mit, was war das? Weil ich gucke Dschungelcamp leider nicht, weil ich oft nicht viel Zeit habe abends gerade. Was hat er mit gesagt, mit wenn Griechenland und, nee, was, Türkei und gegen Frankreich, wenn die Krieg führen, was hat er da gesagt?
Habt ihr das gehört? Ich hab's leider auch nicht gesehen.
Nee. Ein bisschen warten, bis der Marvin wieder da ist. Der
scheint genau.
Ich hab nur am Anfang mal reingeguckt, wo er diesen Spruch mit der Disziplin gebracht hat, der ja auch in diesem Elf-Freunde-Artikel drin steht. Bei dem einen oder anderen denke ich, da wird Disziplin nur zu 50% geschrieben. Also, ja.
Der ist einfach das der ist, Geist. Ah. Aber auch dieses Ding, was er vorm Dschungel, also man hat ja dann diese Aufnahme gehabt, so von wegen, wenn ich was wüsste, dann könnte ich was sagen, also so.
War das nicht dieser Satz von wegen, da kann ich kommentarlos nichts dazu sagen?
Ja, genau. Da kann ich kommentarlos nichts zu sagen. Das hat fast schon was Philosophisches, was er raushaut immer. Das ist so geil einfach. Ich könnte mir das stundenlang anhören. Ja, also ich denke, absolut berechtigt.
Absolut berechtigt, ja.
Ja. Auch offen, weil er macht das, es ist ja fast sogar sympathisch, im Gegensatz zu unserem Nächsten, der jetzt zum dritten Mal dabei ist.
Bitte nicht wieder wählen.
Ja, ich würde ihn gerne, aber er kriegt dann auch irgendwann für sein Lebenswerk ein. Karl-Heinz Rummenigge hat wieder einen rausgehauen von wegen, dass ihn das ja alles so sehr stört wegen Fernsehgeldern, dass er jetzt überlegt, eine Europa-Liga zu gründen und so, wo ich mir gedacht habe, ja, viel Spaß, Karl-Heinz.
Ach, die Nummer war das, ja.
Nimm deine Diddelmaus mit und mach eine Europa-Liga auf und keine Ahnung.
Aber müsste Kalle Rummenigge jetzt nicht absolut glücklich sein, jetzt wo sein Kumpel Uli Hoeneß doch jetzt irgendwie früher rauskommt?
Ja, müsste er eigentlich, oder? Keine Ahnung, das ist auch so ein Thema für sich. Da habe ich ja was in den Empfehlungen dazu geschrieben, weil ich will mich dazu nicht äußern, weil Uli Hoeneß macht auch ein... Also Uli Hoeneß ist ja eine streitbare Person und es gibt viele Befürworter. Ich habe immer zu seinen Kritikern gezählt, habe aber trotzdem alles respektiert, was er geleistet hat. Aber man muss ganz ehrlich sagen, seit dieser ganzen Nummer ist er echt zur Witzfigur verkommen. Also dieses von wegen, er ruft im Radio an und wünscht sich Hello von Adele und spendet 10.000 Euro. Jetzt hat er auch wieder irgendwas Medienwirksames mit Flüchtlingen, glaube ich, gemacht. Ich weiß es, ich kann ihn die guten Sachen, die er macht, die kann ich ihm nicht abnehmen. Weil ja. Ich immer das Gefühl habe, bei ihm, das hat bei ihm, ich unterstelle ihm, ja, es ist, man, es wirkt, selbst wenn es nicht so ist, es wirkt trotzdem so. Es ist so, ich kann es schwer beschreiben, aber es hat, teilweise hat das, wenn er gute Sachen macht, hat das für mich auch so, ja, weiß ich nicht, wie von so einem Mafia-Boss, so von wegen, ich tue was Gutes, aber du musst auch gefälligst akzeptieren, dass ich über dich stehe und ich bin der Uli und ich kann ihn einfach nicht mehr ernst nehmen. Und ich glaube auch nicht, dass er in der Fußballwelt noch krass ernst genommen wird. Oder beziehungsweise, dass, ja, weiß ich nicht. Ich glaube eher, dass es, weil, ja, er kommt mit seinen populistischen Sachen mit Sicherheit, kommt er noch bei der Masse an. Aber das kommen ja leider auch andere heutzutage. Also das spricht ja nicht unbedingt für den Populisten, sondern es spricht eher gegen die Aufnahmeleute, die, also quasi gegen das Publikum, was er anspricht. Da haben wir in den heutigen Zeiten sowieso scheinbar echt große Probleme, weil es sehr erschreckend ist, weil wie viel, ich sag's jetzt mal offen raus, wie viel Dummheit in unserer Gesellschaft noch übrig ist, was man gar nicht gedacht hätte, was jetzt irgendwie in so einer Extremsituation irgendwie krass zum Vorschein kommt. Und glaube, diese Leute könnte er vielleicht noch erreichen mit seinem Kram, den er da so erzählt, aber ich nehme ihn auf jeden Fall nicht mehr richtig ernst, muss ich sagen, weil ich von ihm erwartet hätte, dass er einfach mal ruhig ist und nicht so, weil er hat ja, bevor er ins Gefängnis gekommen ist, schon da rumgeschrien, ich komm wieder, das war's noch nicht und bla bla bla. Wo ich mir denke, das hat einfach keinen Stil. Und gut. Ist meine Meinung. Es gibt mit Sicherheit andere, die eine andere haben, weil er hat ja auch viel geleistet, das darf man auch nicht vergessen. Also er hat viel, aber es ist trotzdem als Persönlichkeit, finde ich ihn sehr, sehr merkwürdig, weil, ja, keine Ahnung. Ist meine eigene Meinung. Kann jemand anders, kann es anders sehen. Nun ja, jetzt haben wir aber dadurch, dass du zu Uli Hoeneß angesprochen hast, haben wir den dritten vergessen, den dritten Dummschwätzer der Woche. Ich habe mal komplett den ganzen, ich weiß nämlich nicht, ob er es selber macht, ich glaube nicht oder vielleicht schon, ich habe den Twitter-Account von Philipp Lahm nominiert, weil er derart schwulstige Sachen dort schreibt, dass es fast gar nicht mehr auszuhalten, wo ich mir denke, also ein bisschen Authentizität kann man da noch reinbringen, weil Thomas Müller schafft das ja auch einigermaßen.
Hast du ein Beispiel für uns?
Ich habe ein Beispiel, ja. Er hat sich im Flieger, hat ein Selfie im Flieger gemacht, bevor die nach, wo sind die hingeflogen? Nach Katar.
Ja.
Mhm. Und hat geschrieben, diese Reise könnte eine spannende Angelegenheit für den FC Bayern sein. Gerade im Hinblick auf die Internationalisierung des Vereins. Ich bin eigentlich so,
schön, ja.
Aus welchem Stock im Arsch-Album hast du das abgeschrieben? Also, so.
Wunderbar.
Viel sperriger kann man das nicht formulieren. Also, weißt du, die verdienen Millionen, da kann er sich ja wohl einen Social Media Manager einstellen, der einigermaßen authentisch schreiben kann. Wobei, man muss ja sagen, wenn man ihn so sieht, ist es wahrscheinlich sogar authentisch.
Ich wollte es gerade sagen.
Es gibt einige Perlen, also man kann sich den mal angucken. Das ist nichts Spektakuläres, aber irgendwie es ist alles ziemlich sperrig. Ja. Ja, voll,
sehr gut.
Du kannst ja mal reinlunzen.
Ja, na gut.
Ja, genau. Ja,
der, ich glaube, der hatte aber auch irgendwie so einen Social Media Heini da drauf sitzen, weil ohne Foto läuft da nichts. Also da ist ja kein Tweet, wo nicht irgendwie ein Foto oder irgendwas drin ist, oder also das ist ja schon, und alles auf Deutsch und auf Englisch, also da ist
und auch Weihnachtsgrüße auf Chinesisch. Weihnachtsgrüße auf Chinesisch hat er auch schon rausgebracht. Gerade die Weihnachtsgrüße auf Chinesisch sind gerade im Hinblick auf die Internationalisierung des FC Bayern ein sehr wichtiger Faktor.
Ja, da kannst du beliebig austauschen, den ganzen Kram.
Copy-Paste, ja, sehr gut.
Ja, ja. Grandios.
Dann hatte ich noch ganz kurz unter Diverses, hatte ich noch ein kurzes Horrorszenario, was mich auch wieder ein bisschen aufgeregt hat. Da sind wir hier wieder, da kommt wieder der Fußballromantiker raus. Hoffenheim hat, glaube ich, Kramaric verpflichtet, der 8 Millionen Euro wert ist, und sind dann noch an dem anderen von Twente Enschede dran. Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Ich glaube, Ziek oder irgendwas, der auch 8 Millionen Euro wert ist. Und das könnte für die Eintracht, wenn die Eintracht nicht in die Spur kommt, könnte das echt noch zum Verhängnis werden, weil wir sehen ja, der Dietmar Hopp macht keine Gefangenen, gell? Wenn es nicht läuft, dann packt er einfach mal hier ein bisschen Asche auf den Tisch. Gut, die haben den einen jetzt zwar nur ausgeliehen, aber trotzdem zeigt es ja die Dimensionen, in der Hoffenheim sich bewegt. Und wenn die Bock haben, kaufen die sich noch ein bisschen Asche, kaufen sich noch mit ihrer Asche ein bisschen Material. Und wenn die Eintracht und wenn Thomas Schaaf irgendwie Hannover ins Laufen kriegt, die haben auch ein paar Spieler geholt, dann will ich jetzt, ja. Ich war vorhin positiv, aber ich will nur sagen, dass ich mit einem kleinen Zeigefinger noch sagen muss, wenn Hoffenheim nochmal die PS auf die Straße kriegt, Stuttgart ist sowieso nicht so schlecht, glaube ich.
Und den halt nur 4 Punkte auf Platz 18, naja,
das ist genau, schwer. Dann ist es nämlich, ich glaube, das sollte man auch, das darf man bei aller.
Nicht verschätzen, ja.
Darf man nicht unterschätzen, was ist mir gerade jetzt wieder bewusst geworden, als Hoffenheim wieder ein bisschen hat die Muskeln spielen lassen. Also
den Kramaric so haben sie so, aber nur geliehen, oder?
Den haben die nur geliehen, aber der wird mit Sicherheit auch nicht allzu wenig bei Leicester verdient haben. Und der ist trotzdem, also ich habe, der ist irgendwann letztens eingewechselt worden. Ich finde schon, dass er ein guter Kicker ist. Und gerade der andere, ich kann den Namen wie gesagt nicht aussprechen, Ziyech irgendwas von Twente, der ist auch, der war die ganze Zeit bei Schalke im Gespräch. Und wenn ein Bundesligist, der auf Platz 18 steht, mal einfach so viel Qualität einkaufen kann. Im Gegensatz zu uns, wir müssen hier den mexikanischen Bademeister holen, können uns keinen Rechtsverteidiger holen. Dann könnte das schon zum Nachteil von uns werden und ja. Hoffe ich nicht.
Wer weiß, was der
kleine Mahnung noch.
Der gute Marco Fabian da alles reißen kann. Vielleicht findet er ja auch minus 12 Grad absolut toll und.
Vielleicht wechselt er im Sommer schon für 15 Millionen nach Hoffenheim.
Nach England.
Nach England, ich meine, wenn die hier für
ich will auch alle nach
Großmeister
England
Tim Klose irgendwie 11 oder 12 Millionen auf den Tisch legen.
Uiuiui. Finde ich aber auch. Da müssen wir eigentlich echt Seferovic und Zambrano ein Paket für 35 Millionen Euro dahin schicken, finde ich.
Das ist tatsächlich gar nicht so unrealistisch. Nee.
35 Millionen.
Ist auch geil.
35 Millionen plus irgendwie Özil oder sowas.
Jetzt wird es so unrealistisch.
Jetzt wird es langsam unrealistisch, ja.
Findest du?
Vielleicht können wir Jamie Vardy noch kaufen.
Oh Mann.
Mit dem kann ich schon um die Häuser ziehen.
Der trinkt aber keinen Rotwein. Ich glaube, sowas gibt es da drüben nicht.
Nee, ich glaube, der trinkt alles. Jamie Vardy ist eigentlich auch ein, der hat auch, den könnte man, aber den nominiere ich nicht, weil ich mag ihn irgendwie sehr gerne. Aber den könnte man auch als Dummschwätzer nominieren, weil er wurde, glaube ich, mal gefragt, ob er türkisches Essen bzw. Kebab mag. Und dann sagt er, nee, er mag nur englisches Essen wie chinesisch oder Pizza.
Wunderbar.
Wunderbar, ja. Naja, gut.
Ja, Jamie Vardy scheint wenigstens hier auf seinem Twitter-Account ein bisschen authentischer zu sein.
Jamie Vardy ist auf jeden Fall authentisch.
Ich glaube, in allem, was er tut, das stimmt schon. Gut, was empfehlen wir denn diese Woche? Ich habe, den hattest du ja auch gerade eben schon angesprochen, den Spielverlagerungspodcast aufgeschrieben. Die machen jetzt ähnlich wie der Rasenfunk, nur ein bisschen aufgesplitteter, immer so kleine Sondererfolgen. Und da gab es jetzt auch einen, das war der dritte Teil zur Eintracht. Kurze Einschätzung, kann man sich mal anhören, geht in Summe eine Stunde. Ich glaube, der Eintracht-Teil war so 25 bis 30 Minuten, also um einiges kürzer als das, was wir hier von uns geben. Wer da nochmal einen zweiten Blick drauf haben will, der findet das unter spielverlagerung.de. Genau, und dann Thorsten Legert mit diesem 11-Freunde-Artikel zu dem Thema Disziplin. Ja, wer nochmal irgendwie herzhaft lachen möchte, bevor morgens zur Arbeit fährt oder abends ins Bettchen geht, dem sei auf jeden Fall dieser 11-Freunde-Artikel wärmstens empfohlen.
Ja, Und ich habe jetzt in letzter Zeit habe ich wieder mal ein Buch gelesen, wie so oft. Ist zwar auf Englisch, aber ist sehr, sehr interessant. Und da geht es da, das heißt Punk Football. Der Untertitel ist The Rise of Fan Ownership in English Football. Da geht es quasi darum, dass in England sich auch viele Fans irgendwie organisiert haben gegen die Kommerzialisierung und irgendwie ihre Vereine wieder im Besitz des Volkes geben wollen, sage ich mal. Und da sind einige interessante und auch rührende Stories dabei, wo quasi irgendwelche Investoren manchmal irgendwelche Vereine, bei Portsmouth war es, glaube ich, die irgendwelche Vereine in Ruin getrieben haben, wo dann quasi die Community den Verein wieder übernommen hat. Da gibt es einige coole Geschichten, das kann man sich mal durchlesen, wenn man sich dafür interessiert. Ja, und dann hat sich ja eben schon angedeutet, dass ich nicht der allergrößte Uli Hoeneß-Fan bin und das Letzte, was ich machen würde, mich mit einem Doppelhalter vor irgendeinen Gerichtssaal stellen oder sonst irgendwas. Und deswegen empfehle ich ein Hörbuch, beziehungsweise gibt es auch als Buch, glaube ich, das heißt, das ist ein Porträt von Uli Hoeneß, das heißt Porträt eines Potentaten. Da wird so ein bisschen probiert, sich der Person Uli Hoeneß zu nähern auf psychologische Weise. Ist teilweise ein bisschen populistisch, das gebe ich gerne, gerne zu, aber hat trotzdem ein paar interessante Ansätze und ein paar interessante Anekdoten, wie er so sich verhält, auch mit seiner Waschfabrik und was er halt auch schon für Sachen so gesagt hat und dass er auch nicht immer wirklich eine gerade Linie fährt in seinen Aussagen und alles mögliche. Und ja, mir als Kritiker hat es sehr gut gefallen. Es gibt mit Sicherheit Leute, die werden sagen, dass man das Buch nicht ernst nehmen kann. Aber ey, ich fand es ganz gut, weil ja, ich bin nicht der allergrößte Fan. Muss ich auch nicht. Das wird ihn auch überhaupt nicht interessieren, weil er mich nicht kennt. Also von daher kann ich das hier äußern.
Vielleicht hört er ja auch.
Von daher, ja. Empfehle ich das trotzdem. Auch wenn ich nicht weiß, ob das jetzt ein Literaturpreis gewinnt, das Buch.
Klingt interessant, aber ja. Jo.
Gut, dann sind wir doch fix durch. Hervorragend. Ich danke allen, die bis hierhin gehört haben und euch natürlich fürs Mitmachen. Mal gucken, ob wir nächste Woche Frau Alex und Herrn Marvin wieder an den Start bekommen. Wäre ja dann mal was in größerer Runde. Dann können wir auch nochmal deren Meinung zur Zitatsfähigkeit von Thorsten Legert abfragen. Und vielleicht wissen wir dann auch so ein bisschen mehr, was Fee sich ausgedacht hat, mit welchem Spielsystem er unterwegs sein will und ob wir nicht vielleicht doch eher anstatt Rechtsverteidiger mit drei Innenverteidigern spielen. Wer weiß, wer weiß.
Wir werden sehen.
Genau, bis dahin machen wir für diese Woche den Sack zu. Danke fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine schöne Restwoche, einen guten Start in die Rückrunde für euch. Hoffen wir mal, dass es nicht zu kalt wird. Und ja, dann melden wir uns in nächster Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut.